Na Inge, das war jetzt ein Einstieg. Jetzt bin ich platt. Ja. Wir kommen eben beide aus Franken, ne? Ja. Prima. Ich bin total dankbar für Menschen, die leidenschaftlich unterwegs sind, leidenschaftlich für das Reich Gottes. Ich habe mir das gestern Abend gedacht, als wir so gebetet haben für das Ranger Camp oben im Durmfeld. Es hat geschüttet und es hat geregnet und die Jael hat mit einer Leidenschaft Lobpreis gemacht. Ich war hin und weg. Ich habe gesagt, mit der Stimme, ob sie das wirklich all diese Tage durchhält, ich bin nicht so sicher. Aber gestern Abend hat sie durchgehalten. Nein, ich bin dankbar für diese 70, 80 Mitarbeiter unter den Rangern, die mit Leidenschaft auf dieses Camp hingefiebert haben, schon die letzten Wochen und darin unterwegs sind. Ich bin dankbar, vor 2 Wochen hat unser Farhan so eine Bibelstudienwoche gemacht in Waldorf und ich bin von Herzen dankbar, mit welcher Leidenschaft er arabischen Menschen das Evangelium nahegebracht hat und sie in ihrer Liebe und in ihrer Gottesbeziehung vorangebracht hat. Ich bin dankbar, letzte Woche habe ich mit Manuel, der auf den Philippinen ist, ausgetauscht über eine Notlage unter Kindern dort auf den Philippinen und was wir als Christ for Asia diesbezüglich tun können, um dieser Not zu begegnen. Und ich war wieder neu selber ermutigt und angezündet von dieser Leidenschaft, mit der er mir berichtet hat und von dieser Dringlichkeit, die ihm abspürbar war, wo er gesagt hat, Harald, wir müssen da was tun, wir müssen was bewegen. Ich bin dankbar für ein Team von jungen Leuten, schönen jungen Leuten, die sich auf die Philippinen aufmachen, nicht irgendwo Urlaub machen, sondern sagen, ja, wir wissen, wir sind uns dessen bewusst, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und deshalb ist mein Thema heute Morgen natürlich auch leidenschaftlich leben. Leidenschaftlich leben deshalb, weil ich mir selber dessen bewusst bin, in den Alltäglichkeiten ist es manchmal gar nicht so einfach, wie es gesagt ist. Da kann man müde werden, da kann man stolpern, da kann man einem die Buße ausgehen. Und doch möchte ich uns ermutigen, Menschen zu sein, die leidenschaftlich leben und unterwegs sind. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du die Geschichte über diesen erfolgreichen Geschäftsmann schon einmal gehört, der von einem jungen Menschen gefragt wurde, was denn sein Schlüssel zum Erfolg gewesen wäre. Und er hat so einen kleinen Moment nachgedacht und er sagte, ganz einfach, Entscheidungen, gute Entscheidungen, das ist der Schlüssel. Der junge Mann hat dann nachgefragt und hat gesagt, ja, wie trifft man denn gute Entscheidungen? Und nach einer kurzen Pause sagte der Geschäftsmann, na, das ist eigentlich einfach, Erfahrungen. Erfahrungen? So trifft man gute Entscheidungen. Der junge Mann hat ein bisschen gezögert, nochmal nachzufragen. Und so hat er eine weitere Frage gestellt und hat gefragt, wie bekommt man denn eigentlich Erfahrung? Und wieder hat der Geschäftsmann innegehalten und dann hat er gesagt, schlechte Entscheidungen. Und ich glaube, wir sind alle vielleicht hoffentlich solche Geschäftsleute, solche Leute. Jeder von uns kennt es doch, dass er schlechte Entscheidungen getroffen hat, dass er dadurch Erfahrungen gemacht hat und gute Entscheidungen gefällt hat. Ich glaube, wir alle haben aus schlechten Erfahrungen im Leben schon gelernt und gute Entscheidungen getroffen. Ich glaube, das Leben, es ist so ein Weg des Lernens, des Unterwegsseins. Und ich glaube, es ist tatsächlich so in Wahrheit, dass du der bist, wo du heute stehst oder der du heute bist, weitgehend aufgrund der Entscheidungen, die du gestern getroffen hast. Und ich möchte dir sagen, du musst da vielleicht nicht stehen bleiben, wenn du feststellst, das sind in meinem Leben die einen oder anderen Dinge, die vielleicht nicht so rund laufen, wie ich es mir wünschen würde. Ich glaube, du kannst morgen derjenige sein, der heute gute Entscheidungen trifft. Du wirst morgen derjenige sein, der die Entscheidungen, gemäß der Entscheidungen, die du heute triffst. So, jetzt habe ich es zusammengebracht. In meiner Predigt heute möchte ich dich einladen, so Gott ganz persönlich zu begegnen und dann Entscheidungen zu treffen, die deinen Morgen verändern. Denn schlussendlich sind es unsere Entscheidungen, nicht nur unser Umfeld, nicht nur die Schwierigkeiten, denen wir begegnen, sondern auch unsere Entscheidungen, die letztendlich unser Ziel bestimmen. Ganz oft war es in der Zeit des Alten Testamentes so, dass Menschen nach einer Gottesbegegnung sich entschieden, dem Herrn einen Altar zu bauen. Und oft können wir lesen, und sie riefen den Namen des Herrn an. Altäre, es waren Orte der Begegnung mit Gott, es waren Orte, wo man Opfer gebracht hat, wo die Beziehung zu Gott in Ordnung gebracht wurde. Der Altar, es war ein Ort, um Gott Dankbarkeit auszudrücken. Und vor einigen Wochen habe ich in meinem ganz persönlichen Bibellesen die folgenden Verse gelesen, in denen Gott dem Mose so Anweisungen im Hinblick auf Brand, Speis und Sündopfer gibt. Und dort lesen wir Folgendes. In 3. Mose 6, Vers 5 und 6, das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten und das Fett der Dankopfer oben darauf in Rauch aufgehen lassen. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Was mich bewegt hat, ist diese Anweisung, die zweimal in diesem kurzen Abschnitt kommt: Das Feuer soll brennen und nie verlöschen. Und unvermittelt sind meine Gedanken zurückgegangen zu einem anderen Feuer, einem Feuer der Begegnung mit Gott. Wir kennen alle die Geschichte von einem gescheiterten Mose, der nach dem misslungenen Versuch, seinem Volk aus der eigenen Kraft heraus zu helfen, in die Wüste geflohen war. 40 Jahre hat er sich mit Schafen beschäftigt. Gottes Berufung über seinem Leben, sie war in weite Ferne gerückt. Irgendwie hat er sich arrangiert mit dem Wüstenleben. Und dann sieht er diesen Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und plötzlich hört er diese Stimme: Zieh deine Schuhe aus, Mose, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und für Mose war klar, dieses Feuer ist nicht irgendein Feuer. Dieses Feuer, es ist ein Ausdruck der Gegenwart Gottes in sich. Und aus dieser Begegnung mit Gott folgt eine Entscheidung, sich für Gottes Vorhaben verfügbar zu machen. Und aus dieser Begegnung mit Gott folgt für Mose ein verändertes Leben. Und dann sehen wir, wie Mose das Volk Israel anführt. Die Bibel sagt uns, dass sie bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht von einer Feuersäule geführt wurden. Nein, wisst ihr, es war nicht einfach Alpenglühen oder Nebelschwaden. Nein, diese Säule, sie gab der Gegenwart Gottes Ausdruck. Und dann sehen wir auf dem Gipfel des Sinai, dass der Berg wegen der Gegenwart Gottes mit Feuer brannte. So lesen wir im Wort Gottes. Und Gottes Stimme kam und rief nach Mose. Und Mose ging hinauf und nahm die 10 Gebote an, die durch den Finger Gottes geschrieben worden waren. Wir treffen auf Gideon und erlebt, wie die Gegenwart Gottes das Opfer mit Feuer verzehrt. Wir treffen Elia, der am Berg Karmel das Volk zur Entscheidung herausfordert. In 1. Könige 18 können wir das lesen, da fordert Elia die Baalspriester zu einem Duell heraus. Beide werden sie einen Altar bauen. Beide werden sie ihren Gott anrufen, dass er das Opfer doch mit Feuer entzünden möge und verzehrt. Elia wusste, dass Baal nicht antworten würde, weil er war kein Gott, er war ein Götze. Elia diente dem einzig wahren Gott und dann betete Elia: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und dein Knecht und ich dein Knecht und dass ich all das nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, dass dies Volk erkenne, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Erster Könige, können wir diese Geschichte nachlesen. Und dann treffen wir auf der Straße nach Emmaus zwei Jünger, die eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn hatten. Und als sie diese Begegnung reflektierten, sagten sie in Lukas 24, Vers 32 zueinander, und wir lesen, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und wisst ihr, es war nicht der brennende Busch, der die Begegnung mit Mose heilig machte. Es war die Gegenwart des allmächtigen Gottes. Es war nicht die Feuersäule, sondern Gott selbst, der das Volk Israel führte. Eli hat die Baalspropheten nicht besiegt. Nein, es war Gott selber, der seine Macht und Gegenwart demonstrierte. Und es war nicht der emotionale Moment des Tages, der die Herzen der Emmaus-Jünger brennen ließ. Nein, es war die bloße Gegenwart Jesu gewesen. Und dieses Feuer, es brannte in den Herzen der Jünger. Ihre Jesus-Beziehung war stärker als alle Tiefschläge des Lebens. Ja, sie sahen, wie Jesus mit Menschen in Not umgegangen ist, wie er gebetet hat, wie er Ausgestoßene gesucht und gefunden hat, wie er der Frau am Jakobsbrunnen ein neues Leben gegeben hat, wie er Zachäus vom Baum geholt hat, wie Jesus eine Sünderin nicht mit Verachtung, sondern mit Annahme und Würde beschenkt hat und ihr eine Chance für ein neues Leben gegeben hat. Wegen ihrer Leidenschaft für Jesus landen die Jünger im Gefängnis, doch mutig sagen Petrus und Johannes, wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gehört und gesehen haben. Menschen, deren Leben und Denken und Handeln bewegt ist von einer lebendigen und gelebten Gottesbeziehung. Und wisst ihr, 2000 Jahre später brauchen wir in unserem Weg mit Gott immer noch die gleiche Leidenschaft, immer noch es in dieser Weise unterwegs zu sein. Denn mehr denn je braucht unsere Gesellschaft es, mit den Werten des Reiches Gottes berührt zu werden. Mehr denn je braucht unsere Welt Menschen, die als Botschafter die Schuhe schnüren, so wie unser Team. Vielleicht sollten wir heute, wenn wir nach Hause kommen, alle, die oder bevor wir heimgehen, die Schuhe schnüren. So ganz praktisch als ein Ausdruck, um unterwegs zu sein, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft und auch in unseren Beziehungsfeldern. Das ist es, was uns auch als Gemeinde bewegt. Auf unserer Webseite könnt ihr das nachlesen. Als Gemeinde wollen wir ein Ort sein, wo Menschen Jesus in einer lebensverändernden Weise begegnen. Ein Ort der Anbetung Gottes und des Gebetes. Wir wollen ein Ort sein der Offenbarung und der Christusbegegnung. Wir wollen ein Ort der Annahme und Wertschätzung untereinander sein und dem Leib Jesu gegenüber. Es bewegt uns als Gemeinde, ein Ort zu sein, in der wir einander dienen und miteinander in Jüngerschaft und Lehre wachsen. Wir wollen ein Ort sein, in dem wir den Lebensstil der Nachfolge Jesu leben. Ein Ort der Sendung zu einem missionarischen und barmherzigen Dienst an der Welt. Gute Worte, schön geschrieben, aber damit das lebt, glaube ich, ist jeder einzelne von uns von Bedeutung. Du und ich müssen uns, dürfen uns aufmachen, können uns aufmachen und sagen, ja, das möchte ich leben. In mir brennt ein Herz des Gebetes und ich möchte dem Ausdruck verleihen. Und da mache ich dir Mut, mach dich auf. Es gibt verschiedene Gebetsgruppen in unserer Gemeinde. Schließ dich einer solchen Gruppe an. Vielleicht kannst du Teil vom Deborah-Gebetsnetzwerk werden und sagen, ja, ich will mich aufmachen und will diese Leidenschaft mit uns als Gemeinde leben. Vielleicht kannst du dich aufmachen in einem der nächsten Alpha-Kurse oder in dem Dienst unter den ausländischen Mitbürgern aktiv zu werden, wenn du ein missionarisches Herz hast, das brennt und kannst sagen, ja, hier möchte ich diese Leidenschaft, die mein Herz lebt und bewegt, leben. Und vielleicht gibt Gott dir auch ganz viele andere Gelegenheiten und Möglichkeiten, in dieser Weise unterwegs zu sein. Aber ich glaube, als Gemeinde müssen wir immer wieder darauf achten, dass wir bewegt bleiben von Leidenschaft und dass nicht irgendwo Routine hineinkommt. Leidenschaft von einer brennenden Liebe, die unserem Glauben Glaubwürdigkeit verleiht und Menschen mit Würde begegnet. Und ganz persönlich müssen auch wir uns immer wieder die Frage stellen, wenn dieses Feuer bei Moses, Gideon und Elia so ein Ausdruck der Gegenwart Gottes ist, habe ich diesem Gott Raum gemacht in meinem Leben, damit diese Gegenwart Gottes in meinem Herzen auch brennt? Vielleicht stehst du auch ganz in einer anderen, nicht so leidenschaftlichen Situation. Vielleicht ist das Feuer auf deinem Altar schon ziemlich heruntergebrannt. Die Routine ist der Leidenschaft gewichen. Vielleicht bist du enttäuscht und müde geworden und es klimmt nur noch ein bisschen so in deinem Herzen. Dann möchte ich dich heute Morgen einladen, Holz auf das Feuer deines Altars zu legen, indem du dich entschließt und sagst, Herr, ich brauche dich wieder ganz neu. Herr, beschenke du mich mit der Gnade, Dinge hinter mir zu lassen und den Blick auf dich zu richten. Herr, beschenke du mich neu mit dieser Gnade, meine Prioritäten neu in meinem Leben zu justieren. Vielleicht sind es auch Kompromisse, die meinem Leben Leidenschaft und Feuer rauben. Beziehungen, die meiner Beziehung zu Gott schaden. Lieblingssünden. Dinge, denen ich Raum in meinem Leben gebe, obwohl ich weiß, dass sie nicht gut für mich sind. Und wenn du merkst, dass dieser Weg dich von Gott wegführt, dann triff die Entscheidung, abzubiegen und umzukehren. Was ist es, was die Leidenschaft in meinem Glauben wachsen lässt? Ich bin davon überzeugt, meine Leidenschaft für Jesus wird immer dort wachsen, wo ich seine Leidenschaft für mich entdecke. Das ist der Schlüssel, um mein Herz in Brand zu setzen. Und wenn ich seine Leidenschaft für mich sehe, dann begegnet mir Römer 8, wo Gott mir zusagt, dass seine Liebe zu mir größer ist als alle Unwegsamkeiten des Lebens. Und dann lese ich in Johannes 4 die Geschichte von einer Samariterin mit einem zweifelhaften Leben und die Begegnung mit Jesus gibt ihr ihre Würde zurück und beschenkt sie mit ewigem Leben. Ihr Herz beginnt zu brennen und sie erzählt ihrem ganzen Dorf mit Leidenschaft, wer Jesus ist. Mir begegnet Johannes 15, Vers 4 und dort sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wisst ihr, dieser Vers, er bedeutet so viel mehr als eine Aufforderung zur Gemeinschaft mit Gott. Nein, nur wenige Verse später lesen wir diese eindrucksvollen Worte, die für dich und für mich wie ein Schlüssel zur Gemeinschaft mit Gott sind. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Als ich das in der Vorbereitung auf diese Predigt so gelesen habe, musste ich das für mich ganz persönlich erstmal sacken lassen. Unglaublich. Er liebt mich so, wie der Vater ihn liebt. Göttliche Liebe für dich in all deiner Lebenssituation, in all den Unwägsamkeiten deines Lebens, in all die Unreinheit vielleicht deines Lebens hinein. Er liebt dich, so wie der Vater den Sohn geliebt hat. Können wir uns überhaupt vorstellen, wie der Vater Jesus liebt? Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich große Freude habe. Gott, der Vater, verkündet dem ganzen Universum, als er Jesus zum Beginn seines Dienstes vorstellt. seine Freude an seinem Sohn. Sie kommt immer wieder in einer riesigen, überfließenden, überschäumenden Leidenschaft zum Vorschein. Und diese Leidenschaft und Liebe Gottes, sie gilt dir und sie gilt mir auch in unseren Unzulänglichkeiten. Was Jesus hier zu seinen Jüngern, zu dir und zu mir sagt, genau mit der Intensität der Liebe des Vaters liebe ich dich. In seiner Liebe zu bleiben, ist das, was es bedeutet, wirklich leidenschaftlich zu leben. Und diese Liebe möchte in uns zu einer Motivation werden, die uns bewegt in unserer Berufung, in dem gottgeplanten Leben für dich und für mich unterwegs zu bleiben. Und da schreibt Paulus den Korinthern, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, dass einer für alle gestorben ist. Muss ich mal schauen? Ja, da ist es. Erinnere dich daran, wie du Gottes Erlösung erlebt hast, Gottes Gnade und Gottes Berufung dein Leben verändert hat und dich zu einem zielgerichteten Leben motiviert hat. Paulus ist so eingetaucht in diese Liebe Christi, die sein Leben zutiefst verändert hat. Und diese Liebe, sie hat ihn ganzheitlich verändert. Sein Denken, sein Handeln, Gottes Prioritäten wurden zu den Prioritäten von Paulus. Und nicht, weil er religiös irgendetwas bewegen musste, nein, sondern weil die Liebe Gottes sein Herz durchdrungen hat. Und dort, wo diese Liebe unser Herz bewegt, beginnen wir, das Wort Gottes zu lesen, weil wir ihn lieben. Wir verbreiten die Botschaft des Evangeliums, weil wir ihn leidenschaftlich lieben. Wir beten und fasten oder leben irgendwelche geistlichen Disziplinen, weil wir ihn lieben. Und wir tun diese Dinge, nein, nicht aus irgendeiner Verpflichtung, sondern es ist die Liebe Christi, die uns drängt, die uns bewegt. Sie sind ein Ausdruck unseres leidenschaftlichen Lebens für Gott. Weißt du, Gott liebt es, wenn unser Herz mit seinem Herz im gleichen Takt schlägt. Wenn wir lieben, was er liebt und wenn wir hassen, was er hasst. Ich weiß nicht, ob ihr vor ein paar Wochen diesen Zeitungsausschnitt gelesen habt von einem Mann, der verpasst hat, an die Tankstelle zu fahren. Ihm ging der Sprit aus und sein Auto blieb mitten in der Baustelle in der Nähe von Görlitz liegen auf der Autobahn. Und so hat er es einfach weitergeschoben und hat einen 10 Kilometer Stau hinter sich ausgelöst. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir dieses Bild so vor Augen gestanden. Weißt du, dein Job, deine Familie, deine Beziehungsfelder, deine Lebensziele, deine Gemeinde und so vieles mehr, es braucht dich. Es gibt so viel zu tun. Und das alles braucht Kraft und das alles braucht Energie. Auch der geistliche Kampf, in dem wir wieder mal, immer mal wieder so völlig übersehen. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kann uns der Sprit ausgehen. Dann können wir müde werden, dann kann das Ausbrennen beginnen. Und wie der Mann auf der Autobahn, dem der Sprit ausging, fährt das Auto nicht mehr weiter. Die Wahrheit ist, wenn wir nicht anhalten, wenn wir nicht Momente finden, in denen wir anhalten und auftanken, dann wird uns der Sprit ausgehen. Wie die Männer des Alten Testamentes ist es auch für uns wichtig, dass wir Altäre bauen, dass wir Momente schaffen der Begegnung mit Gott. Zeiten finden, in denen wir ihm begegnen, in denen wir unser Leben justieren, in dem wir uns neu beschenken lassen aus der Gegenwart Gottes heraus, in der wir stille werden, um Gottes Gedanken für unser Leben wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wie deine Reise im Moment ist, wie dein Dank voll ist oder ob du auf Reserve fährst. Heute Morgen möchte ich dich einladen, eine Entscheidung zu treffen und zur Tankstelle zu fahren. Vielleicht weißt du viel über Gott und du hast ihn, und du hast ihn aber noch nie mit einem Gebet in deinem Leben willkommen geheißen. Den Tod Jesu am Kreuz als Versöhnungstat Jesu zur Vergebung deiner Schuld für dich ganz persönlich angenommen. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Komm. Oh, ich bin an einer falschen PowerPoint. Das macht nichts, lassen wir sie. Den Tod Jesu für dich persönlich so angenommen, dann komm heute Morgen vielleicht nach der Predigt ans Kreuz und triff diese Entscheidung so ganz persönlich und sag, ja, ich möchte leidenschaftlich leben, aber ich brauche Jesus, damit es gelingt. Olli hat uns am Anfang schon diese Antwort gegeben. Jesus ist die Antwort auf dieses leidenschaftliche Leben. Wenn Altäre im Alten Testament Orte der Gottesbegegnung waren, dann gilt es vielleicht dir ganz neu, so einen Altar zu bauen. Momente in der Begegnung mit Gott in deinem Leben zu schaffen, dich aus seiner Gegenwart neu stärken zu lassen. Vielleicht trifft diese Entscheidung so ganz bewusst heute Morgen. Vielleicht brauchst du es ganz neu, diese Liebe des himmlischen Vaters für dich zu empfangen, und zwar nicht nur im Kopf, da weißt du es vielleicht schon, sondern im Herzen. Dann komm heute Morgen vielleicht nach vorn und lass dich ganz neu von ihm beschenken. Begegne seiner Liebe und lass dein Herz wieder neu entzünden. Vielleicht ist es auch irgendetwas anderes, was heute Morgen deine Entscheidung braucht. Dann komm doch damit und danke seine Wahrheit für dein Leben auf. Ich möchte dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, leidenschaftlich zu leben. Und vielleicht, Oliver, kannst du mit Christine nach vorne kommen, hier seid ihr, und ein oder zwei Lieder noch mit uns spielen. Und währenddem möchte ich uns einladen, dass ihr nach vorne kommt. Möchte auch das Gebetsteam einladen, dass ihr nach vorne kommt. Und dass du eine Entscheidung triffst. Eine Entscheidung, leidenschaftlich zu leben. Amen.